SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Susan Sari. Ich grüße Sie an diesem 21. März. Am Abend sind ja gestern zwei besondere Feste zusammengefallen, was gar nicht so oft passiert. Für viele Musliminnen und Muslime hat nämlich am Abend das tägliche Fasten im Ramadan geendet mit dem Fastenbrechen und gleichzeitig beginnt für Menschen unter anderem aus dem kurdischen und iranischen Kulturraum das Fest Nowruz, das Neujahrsfest. Das Fastenbrechen einerseits steht ja für Gemeinschaft, für Besinnung, für Dankbarkeit und auch das Nowruz-Fest steht für Zusammenkommen. Es markiert den Neubeginn, den Frühling, das Licht nach der Dunkelheit. Ja, und gerade in Zeiten von Krieg und Krise, die ja für die Menschen im Iran gerade ein Fest, so wie sie es sonst feiern würden, nicht möglich macht, gerade dann, in diesen Zeiten von Krieg, zeigt sich, diese Feste, die Hoffnung in sich tragen, zeigen uns nicht nur Sehnsucht nach Frieden und Zusammenhalt, sondern lassen uns ja immer näher zusammenrücken und nochmal sehen, wie nah doch all unsere Feste am Ende zueinander gehören. In dieser Ausgabe von Religion und Welt wollen wir uns fragen, wie kann denn Musik Brücken bauen zwischen Kulturen und Religionen? Und wir wollen uns auch fragen, was bedeutet ein gutes Sterben im Buddhismus? So zwischen Seelsorge und der Vorstellung von Wiedergeburt. Wir schauen zuerst auf die Musik, die uns verbindet zwischen Kulturen, Religionen und Menschen. Nämlich genau darum geht es bei dem Projekt Meet Klezmer, das in diesem Jahr schon zum 10. Mal im Saarland stattfindet. Schülerinnen und Schüler haben dabei jüdische Kultur kennengelernt. Nicht nur theoretisch, sondern eben ganz praktisch durch Musik. In Saarlouis haben sie präsentiert, was sie erarbeitet haben. Und meine Kollegin Anna Neusüß, die war bei der Abschlusspräsentation dabei.
Ein Mädchen mit Klarinette geht durch den Raum, spielt und nach steigen andere Schüler und Schülerinnen mit ihren Instrumenten ein. Ein lebendiger und musikalischer Dialog entsteht im Musiksaal des Robert-Schumann-Gymnasiums in Saarlouis. Die Präsentation vor vielen Kindern und Erwachsenen ist Teil des Projekts Meet Klezmer. Musik als Zugang zur jüdischen Kultur. Für diesen Auftritt haben die beteiligten jungen Musizierenden den ganzen Tag in der Saarbrücker Synagoge zusammen mit Helmut Eisel geprobt. Er hat das Projekt vor über 10 Jahren initiiert. Neben dem gemeinsamen Musizieren gab es auch eine Führung durch die Räumlichkeiten, koscheres Essen und viele Gespräche. Für die 14-jährige Paula war das eine besondere Erfahrung.
Also ich fand vieles toll. Einmal klar das Musizieren mit allen, weil das so viel Spaß macht. Und ich finde, es ist eine sehr schöne und positive Musik, eine glückliche Musik, die einfach glücklich macht. Aber ich fand die Führung auch ganz toll, weil der Benjamin hat das so gut mit uns gemacht und hat uns richtig mit eingebunden und es hat richtig viel Spaß gemacht. Deswegen fand ich es sehr schön, das mal kennenzulernen, weil es mal eine andere Sache einfach so ist.
Im Projekt geht es darum, dass die Jugendlichen, die mitmachen, Einblicke in das Leben anderer Menschen und Traditionen bekommen, aber eben auch gemeinsames Musizieren. Klezmer ist eine Musikrichtung mit jüdischen Wurzeln. Saarbrücker Klarinettist und Komponist Helmut Eisel erklärt, unter welchen Bedingungen sie entstanden ist. Denn jüdische Musiker durften früher oft nicht in offiziellen Orchestern spielen. Also wurden sie Wandermusiker.
Wo ist die nächste Hochzeit? Wo ist die nächste große Feier, wo ich spielen kann? Taten sich immer neu zusammen, konnten in der Regel keine Noten lesen. Und dadurch war natürlich dieses, ich höre was und ich spiele da mit bei denen, das war natürlich unabdingbar, um gemeinsam Musik zu machen.
Aber Meet Klezmer ist mehr als Musikunterricht. Gerade in einer Zeit, in der Antisemitismus wieder sichtbarer wird, soll das Projekt Begegnung sowie Toleranz und Respekt schaffen.
Ich denke, wir sehen allesamt ein zusehendes Verrohen in der Gesellschaft. Wir sehen einen starken Rechtsruck. Antisemitismus wird wieder hoffähig, auch auf Schulhöfen. Und wie kann ich dagegen was machen, was die Schüler positiv motiviert? Und da, finde ich, ist das Projekt eine wunderbare Sache.
Musiklehrerin Britta Lahnstein betont, auch für die Schule, die den Zusatz Schule mit Courage, Schule ohne Rassismus trägt, ist das ein wichtiger Baustein.
Das ist für uns natürlich eine große Chance, in eine andere Kultur einzutauchen, zusammen Musik zu machen, andere Leute kennenzulernen und auch die Gemeinsamkeiten eigentlich auch rauszustellen. Es ist ja oft so, dass man gerade so andere Kulturen nur von Ferne sieht und wenn man dann eintauchen kann und auch merkt, wir sind eigentlich alle auf einer Wellenlänge und ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erfahrung, auch da Begegnung zu schaffen und Vorurteile abzubauen. Musik ist einfach eine Sprache, die jeder versteht.
In diesem Jahr kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, der Krieg im Nahen Osten. Eigentlich sollten Musiker aus Israel vor Ort sein, doch sie konnten nicht anreisen.
Weil es ja komplettes Flugverbot über Israel. Und es war keine Chance, dass die herkommen. Wir haben jetzt irgendwie das Beste draus gemacht. Wir haben gesagt, die Schüler haben alle geprobt. Das ist ja völliger Quatsch, das jetzt abzusagen. Dafür haben wir ein paar Zoom-Schaltungen gemacht, dass die wenigstens im Unterricht morgens so ein bisschen dabei waren, ein bisschen erzählt haben, wie es ihnen gerade ging.
Politik wird hier nicht nur abstrakt diskutiert, sondern durch persönliche Geschichten greifbar. Und trotzdem oder gerade deshalb steht die Musik im Mittelpunkt.
Ich glaube, das ganze Projekt gibt den Kindern super viel her, auch über die Art, wie wir miteinander leben wollen. Und für mich ist das einfach so eine Blaupause, wie wollen wir miteinander umgehen.
Für die Schülerinnen und Schüler bleibt mehr als nur ein Auftritt.
Als Erfahrung so nehme ich einfach mit, die Religion noch mal besser kennenlernen zu dürfen und die Musikrichtung auch einfach, weil es mir einfach sehr viel Spaß gemacht hat, das selber zu spielen.
Musik kann Brücken bauen zwischen Kulturen, Religionen und Menschen. Am Ende steht ein gemeinsames Konzert und ein gemeinsamer Klang.
Wer das Projekt selbst live erleben möchte, das große Abschlusskonzert von Meet Klezmer, das findet morgen 17 Uhr in der Synagoge in Saarbrücken statt. Karten gibt's noch an der Abendkasse. Wir wollen musikalisch noch einen Moment in der Musik bleiben, bei Helmut Eisel genauer gesagt. Er ist ja ein Weltklarinettist aus dem Saarland und er wurde vor einigen Jahren Opfer eines spektakulären Diebstahls. Innerhalb weniger Minuten wurden ihm vor einem Konzert in Potsdam nämlich sämtliche Klarinetten aus dem Auto gestohlen. Und ja, nur Wochen später tauchten all diese Instrumente nochmal auf, weil der Dieb offenbar versuchte, sie online zu verkaufen. Und aus dieser Geschichte ist ja eine musikalische Trilogie entstanden, The Stolen Clarinets, also Verlust, Hoffnung und ein unerwartetes Happy End. Buddhisten kennen Seelsorge und begleiten Menschen am Lebensende, im Hospiz oder im Krankenhaus. Dabei steht vor allem eines im Mittelpunkt, dass ein sterbender Mensch friedlich und möglichst schmerzfrei gehen kann. Die Begleitung ist geprägt von Mitgefühl, Achtsamkeit und Zuhören. Aktive Sterbehilfe, die wird im Buddhismus in der Regel abgelehnt, auch weil sie karmische Folgen für die Handelnden haben kann. Meine Kollegin Mechthild Klein hat mit einer buddhistischen Seelsorgerin über ihre Erfahrungen gesprochen.
Ich bin buddhistische Seelsorgerin und habe quasi hier in Hamburg meine KSA-Ausbildung gemacht, also die Krankenhausseelsorge-Ausbildung.
Sagt Ria Endal. Die Buddhistin ist Pädagogin und hatte 2 Jahre lang ehrenamtlich im Krankenhaus Patienten begleitet. Und sie koordiniert die buddhistische Seelsorgearbeit in der Deutschen Buddhistischen Union, dem buddhistischen Dachverband. Im Krankenhaus bieten Seelsorger allen Patienten Gespräche an, unabhängig von Religion und Weltanschauung. Wenn sie im Zimmer anklopften und sich vorstellten, lehnten viele zuerst das Angebot ab. Oft mit dem Hinweis, dass sie nicht religiös seien. Aber dann komme man doch ins Gespräch, so Endal, weil die Patienten merkten, dass da jemand interessiert zuhöre. Welche Religion der Seelsorger habe, spiele dabei keine Rolle.
Die Grundelemente sind wirklich das wohlwollende Zuhören und die Akzeptanz und das Mitgefühl für denjenigen, der da liegt.
Ria Endal hat festgestellt, die meisten Patienten wollen mit ihr gar nicht über Tod und Sterben reden, sondern lieber über ihre Stimmung, über ihre Sorgen.
Es war eher solche Situationen, dass die Leute natürlich schon auch gehadert haben, manchmal mit ihrem Dasein und dann auch überlegt haben, Mensch, ich würde doch eigentlich lieber sterben, ich habe keine Lust mehr zu leben. Und da geht es dann nicht so sehr darum, irgendwie zu sagen, irgendwie es gibt lebensverlängernde Maßnahmen oder so, weil ich finde, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Sondern da ging es eher so darum, überhaupt irgendwo mal diese Sorge ausdrücken zu können und jemanden zu haben, der nicht darauf sofort reagiert.
Aber sie erlebe es auch, dass Angehörige mit dem nahenden Tod ihrer Lieben überfordert seien. Da gebe es schon Bedarf. Sie sei als Ehrenamtliche aber nicht immer vor Ort. Sterbende habe Ria Endal jedoch privat begleitet, so wie ihren an Krebs erkrankten buddhistischen Freund, der sich lange auf seinen Tod vorbereitet habe.
Also grundsätzlich ist im Buddhismus wichtig, eine ruhige, gelassene, friedvolle oder friedvollen Zustand zu haben, um mit jeglicher Situation umzugehen. Es unterscheidet sich, glaube ich, gar nicht so sehr, jetzt irgendwann, ob man stirbt oder ob man jetzt irgendwo einer herausfordernden Situation begegnet. So, aber gerade irgendwie, wenn es darum geht, zu wissen, dass man demnächst stirbt, ist es meines Erachtens nach total wichtig, gelassen, vielleicht sogar freudvoll zu sein.
Weil dann das Sterben leichter fällt. Viele Buddhisten übten diesen Loslassprozess ein Leben lang in ihrer Meditation ein. Doch jedem sei klar, dass das Sterben auch ein schmerzlicher Prozess sei, meint Endal. Und Begleitende erleben da viele Überraschungen. Ihr buddhistischer Freund beispielsweise habe gesagt, dass er keine buddhistischen Zeremonien am Sterbebett wünsche. Weder Mantra singen noch Rituale.
Er hat gesagt, er möchte das nicht. Und damit war für mich total klar, nein, er möchte das nicht. Also werde ich da sitzen und einfach nur für mich Gedanken und Gebete machen und ich werde all das andere nicht tun. Und das war für mich irgendwie erst einmal nochmal so eine wichtige Belehrung irgendwie von Respekt und eigentlich auch von Loslassen. Nicht nur, dass ich einen Freund loslassen musste, der in all den Situationen, ne, so für mich immer da war. Auch da musste ich im Prinzip entscheiden, ja. Er möchte das so.
Ja, das finde ich ist eben, also tatsächlich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Sagt Carola Ruloff, Professorin für Buddhismus und buddhistische Nonne.
Weil am Lebensende, denke ich, kommt es vor allem auf diese Präsenz und die Offenheit an, also jetzt auch für Seelsorgerinnen und Seelsorger, dass sie nicht mit so einem fertigen Konzept zu den Patienten gehen, ne, oder zu den Sterbenden, sondern dass sie eben einfach offen sind für das, was für die wichtig ist. Ne? Dass sie einfach so da sind und sich darauf einlassen, ohne so ein fertiges Konzept im Kopf zu schauen, was jetzt ansteht für die.
Entscheidend sei in der buddhistischen Seelsorge aber nicht nur das Mitgefühl, sagt Carola Ruloff.
Sondern auch diese Bereitschaft und das Verantwortungsgefühl, Menschen einfach in Krisen konkret beizustehen, besonders eben bei Alter, Krankheit, Sterben und Trauer. Ne? Und diese buddhistische Begleitung kann dann eben so zuhören, Meditation, Rituale oder eben auch einfach nur menschliche Präsenz umfassen, die Hand zu halten. Entscheidend ist eine Haltung von Achtsamkeit und Mitgefühl gegenüber dem leidenden Menschen.
Im Buddhismus gäbe es weder eine einheitliche Regel zu lebensverlängernden Maßnahmen noch einheitliche Riten für Sterbende, sagt Ruloff. Manche glaubten, der Sterbende dürfe keinesfalls berührt werden. Andere Traditionen besagten, dass nur am Scheitelpunkt des Kopfes berührt werden dürfe, weil dorthin dann die Aufmerksamkeit gehe. Das habe mit der Vorstellung zu tun, dass das Bewusstsein im Moment des Todes am Scheitelpunkt des Kopfes aus dem Körper tritt. Ruloff erinnert sich daran, wie sie vor Jahren ihren an Krebs erkrankten tibetischen Lehrer, den Mönch Geshetup Nawang, auf dem Sterbeweg begleitete.
Und dann habe ich aber eben auch erlebt bei meinem eigenen tibetischen Lehrer, dass wir am Schluss eben neben ihm gesessen haben, in der letzten Nacht, bevor er gestorben ist, und ihm rechts und links die Hand gehalten haben. Ne? Und das hat ihm auch wirklich gut getan, ne? Und das wollte er auch. Und von daher, also da würde ich eben nicht zu dogmatisch rangehen. Das eine ist eben das, was so in den Lehrtexten empfohlen wird aus verschiedenen Gründen. Und das andere ist eben situativ mehr, was dann die Menschen einfach brauchen in dem Moment.
Begleitungen Sterbender sind intensiv und herausfordernd. Das hat auch die Buddhistin Ria Endal erfahren, als ihr früherer Mann und Vater ihres Kindes starb, auch ein Buddhist. Denn er wollte keine lebensverlängernden Maßnahmen und stellte das Trinken ein. Auch da musste sie lernen, alles loszulassen und den Respekt vor dem Willen des Sterbenden zu behalten.
Ich glaube, irgendwann riefen uns die Ärzte an und sagten so, wir glauben, dass es jetzt irgendwie Zeit wird. Sieht so aus, als wenn er sterben wird. Und ich kam in das Zimmer hinein und zwei von unseren Freunden saßen in dem Raum und sangen. Und eines der Dinge, die wir im Prinzip alle gelernt haben, war, so Stille zu bewahren, bloß nicht dabei zu weinen. Also all solche Dinge aus buddhistischer Sicht. Also nach dem Motto, stört nicht den Prozess irgendwie des Sterbenden. Und ich dachte dann auch, wie, selbst wenn die Mantren singen, so warum machen die das und so weiter. Bis ich so ein Stück weit irgendwie mich auch wieder eingesammelt hat und dachte, nein, das ist wahrscheinlich, das ist okay.
Die Begleitung Sterbender ist ein ständiges sich neu einlassen. Und mit dem Mantra singen werde die Stimmung leichter, schildert Endal.
Wer weiß, was er dann alles gehört hat, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es gut für ihn war.
Mechthild Klein war das über buddhistische Seelsorge und Sterbebegleitung und der Frage, wie ein gutes Sterben im Einklang mit dem Glauben gelingen kann. Soweit unsere Sendung Religion und Welt für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan Sari. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Abend und wenn Sie es feiern, dann einen frohen Frühlingsanfang, ein frohes neues Jahr.